Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast. Wir sind bei Folge 212 angekommen, nicht 2012, wie es eben noch die Runde hier machte, aber da werden wir sicherlich bei Zeiten auch noch hinkommen. So, mit mir dabei sind zwei sehr bekannte Stimmen, einmal der Maurice, hi.
Ja, hallo Andreas, hallo liebe Hörer und weil es ja öfter gewünscht wird, auch wieder mit dabei der Tim heute.
Hallo. Ja, hi. Ja, hatte ich ja eben euch schon angekündigt, so einen kleinen Disclaimer einschieben. Also ja, erstmal hallo, freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich war ja ganz erfreut, dass meine Teilnahme an der E3, also an dem E3-Podcast und insgesamt so positiv aufgenommen wird und sich da fast schon gewünscht wird, dass ich in die Stammbesetzung aufsteige. Allerdings, also Problem ist einfach, dass ich quasi einfach über mich selbst sagen muss, dafür zock ich zu wenig und vielleicht auch zu wenig Aktuelles oder zumindest zu wenig große aktuelle Titel und es würde sich quasi auch, selbst wenn ich jetzt aufsteigen würde, würde sich quasi gegenüber der Ist-Situation gar nicht so viel ändern, weil ich dann wahrscheinlich doch nur alle 5 Folgen oder so oder gut, vielleicht auch öfter mal da wäre, aber ja, halt meistens eher nur zu kleinen Titeln, zu Indie-Sachen, 3DS oder so was beitragen könnte. Und ja, deshalb möchte ich dann erstmal weiterhin doch so ein bisschen auf der Reservebank Platz nehmen und dann quasi als Dauergast wie bisher dann hier mitmachen, ja.
Ja, spricht ja auch nichts dagegen und außerdem bist du ja wirklich auch oft genug hier und man braucht das auf jeden Fall nicht wohl die Sorge zu haben, dass das jetzt bedeutet, du würdest nicht mehr hier hinkommen oder so.
Nee, wir sind ja auch alle gut befreundet, also insofern denke ich, dass ergibt sich das ja auch öfter mal nur, ja, also ihr beide zockt halt wirklich extrem viel, auch sehr viele große Titel und da kann ich halt einfach nicht mithalten. Ja, ich schreibe dann lieber über Spiele oder rede drüber und komme oft gar nicht so sehr zum Zocken, wie ich das vielleicht würde. Oder schau mir dann lieber Let's Play an, als selbst zu zocken. Das ist absurd, aber so bin ich halt. Ja, aber heute soll es tatsächlich um, wenn ich das Thema schon mal vorwegnehmen darf, um Spiele gehen, die wir dann doch aktuell zocken.
Ja, wir konnten uns nicht auf ein großes Thema einigen, weil aktuell so die großen Themen, die geplant sind, das dauert noch ein klein bisschen, bis wir dazu kommen. Und
keiner von uns spielt Grid 2, obwohl alles da liegen haben.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, jeder von uns hat sich 3 Titel rausgeschrieben, die wir aktuell zocken oder gerade beendet haben. Wie in meinem Fall 2 der Titel, die ich aufgeschrieben habe, habe ich gerade aktuell abgeschlossen. Und ich weiß gar nicht, möchte einer von euch jetzt unbedingt den Anfang machen? Nein?
hau raus, aber erst.
Diese Begeisterung. Ja gut, ein Titel, den ich noch vor meinem Urlaub angefangen habe und jetzt kürzlich beendet habe. Ich hatte mir Wolverine geholt, in der Uncaged Edition. Keine Ahnung, ob es noch eine andere gab.
Das erinnert mich immer an Anarchy Reigns mit seiner Special Edition. Edition, die es gibt.
Wobei es durchaus vielleicht möglich ist, dass es da noch irgendeine andere Version gab. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da angefangen zu spielen und am Anfang war ich echt noch davon angetan. Ich meine, man spielt Wolverine und die Story orientiert sich auch an den Film, an den X-Men Origins Wolverine blablabla Film, der, by the way, Maurice, sag du doch deinen Kommentar dazu.
Nicht empfehlenswert. Punkt. Ja. Bevor ich ihn wieder zum Hater abgestempelt werde.
Das ist noch ziemlich fair ausgedrückt.
Wobei man sagen muss, der Film hätte, ja, ich sage mal, was ihn kaputt macht, sind eigentlich die CGI-Effekte. Du hast es ja schon oft genug
auch die
gesagt,
Story,
oder?
Sorry, aber auch die Story ist Mist.
Ja, geht. Kann man sich,
Nein, naja. Punkt.
Ist ein anderes Thema, vielleicht müssen wir dazu mal einen eigenen Cast machen.
Nur um ein Beispiel zu nennen, weshalb der Film von Idioten produziert wurde. Wolverine trifft auf Gambit und der schlägt ihn auf den Boden. ein Schnitt später ist Gambit plötzlich auf dem Dach. Und das ist immer noch derselbe Kampf. Da hat keiner drauf geachtet, dass da irgendwie Kontinuität drin ist. Er ist plötzlich auf dem Dach. Und ja, hat er vielleicht die Fähigkeit, aber dann zeigt es uns wenigstens, dass da irgendwas zwischen passiert ist.
Ich finde eh die Einbindung von Gambit in den Film sehr schwach. Also
ja, von das allen ist quasi, die gezeigt wurden. Hier Deadpool, wo wir später auch noch zu
Deadpool war im Wolverine-Film, war der so, auch im Spiel, ach, das ist, ach Gott, kam der da schlecht drüber.
Aber anderes Thema, also beziehungsweise vielleicht eher zum Spiel, bevor es hier wieder zu einem Film
wird. Das Problem beim Spiel ist ja, dass es leider ja auch die Geschichte größtenteils halt auch vom Film mehr oder weniger drin hat, mit ganz kleinen Änderungen, aber so die grundlegende Story ist halt der Film. Und naja, das heißt schon mal, storymäßig braucht man jetzt nicht allzu viel erwarten, aber spielerisch macht es zumindest gerade am Anfang auf jeden Fall Bock, sich da durchzumetzeln mit den Klauen. Es gibt zwei Zeitlinien, einmal die Afrika-Zeitlinie in der Vergangenheit, wo man noch nicht das Adamantium-Skelett hatte und auch noch diese Klauen, die sind dann auch noch wirklich seine Knochen und dann entsprechend noch eine andere Zeitebene, wo er dann gerade dann halt das Adamantium bekommen hat und dann halt mit den ja modifizierten Klauen sich dann da durchmetzeln kann und es springt immer wieder hin und her und dadurch läuft man dann diese zwei Zeitstränge. Um dann am Ende auf dem großen Schornstein, wir erinnern uns an den Film, dann gegen Deadpool zu kämpfen, dann das Gedächtnis wieder zu verlieren und dann eigentlich irgendwie wieder am Anfang zu stehen, keine Ahnung. Also storymäßig bekleckert sich das nicht unbedingt jetzt mit Ruhm oder ist jetzt großartig zu loben.
Ja, und als du das erste Mal eingelegt hast, war das erste, der erste Kommentar, den du mir gesagt hast, man sieht das scheiße aus.
Ja, die Grafik ist echt unterwältigend. aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Also wenn du es ein paar Minuten lang gespielt hast, ich weiß auch nicht, was passiert. Vielleicht werden deine Augen irgendwie modifiziert, ich weiß auch nicht. Die Strahlung vielleicht. auf jeden Fall gewöhnt man sich sehr schnell dran und die schnelle Action lässt einen das dann auch wieder vergessen. Es gibt viel Blut und viel Gemetzel und schnelles Durchkämpfen und das macht auch irgendwie Spaß und Bock. Das Problem ist nur, das Kampfsystem ist recht limitiert, weil man ja nur mit seinen Klauen zuschlagen kann und ein paar Kombos machen kann, aber das war es im Prinzip. Also und dann wird es irgendwann so ab der Hälfte vom Spiel wie in Dynasty Warriors, wo ich eigentlich ständig nur auf zwei, drei Knöpfe haue und dann Massen von Gegnern platt mache. Ich meine, um das mal zu verdeutlichen, das erste Achievement, was du bekommst, ist, besiege 100 Gegner. Und das hast du wirklich innerhalb von ein paar Minuten. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, was da für Gegnermassen auf einen draufgeworfen werden, förmlich.
Klingt ja alles nicht so toll.
Nee, am Anfang, wie gesagt, macht es noch Spaß, aber irgendwann verkommt es so zur Monotomie und Langeweile und dann auch die Level wechseln sich zu selten ab, dass da mal ein neues Setting kommt, was ein bisschen was Neues für die Augen bringt. Das ist einfach zu wenig Content. Auch diese Kostüme, die man sich noch freispielen kann, ist im Wesentlichen eigentlich nur ein Kostüm, nur in verschiedenen Farbgebungen. Toll.
Das Comic-Kostüm zufällig?
Ja, das Classic-Comic-Kostüm, also dann noch ein bisschen. Das Gelb-Blaue, ne? Genau, das Gelb-Blaue, das gibt's dann einmal noch in Grau-Schwarz und einmal noch in, ja, leicht bräunlich oder so.
Was ich traurig finde, weil ich habe jetzt mir die Game of the Year Edition von Arkham City geholt. Ich meine, da sind auch die ganzen Kostüme drauf. Ich habe gelesen, man muss dazu das Spiel durchgespielt haben, um sie zu benutzen zu können. Aber okay, immerhin ein Anreiz, weil da gibt's ja wirklich alle möglichen Kostüme. Animated Series Kostüm, das Of the Future Kostüm, glaube ich, ist auch drin und dann noch 500 Variationen und alles.
Ja, vor allen Dingen, die sind auch richtig geil und die sind wirklich aus sämtlichen Perioden und Comics zusammengetragen und die unterscheiden sich auch richtig. Also auch gerade auch das Batman Of the Future, weil da hat er ja auch nicht mehr das Cape, sondern diese beiden kleinen roten Klappen unter den Armen und so weiter und das ist auch richtig geil, aber wie gesagt, das fehlt halt Wolverine. Dann sagen die zwar groß, hey, wir haben alternative Kostüme, aber im Prinzip ist es eigentlich nur eins.
Wie sieht's denn mit den Sprechern aus? Sind's da wenigstens die Originale oder sind's andere oder wenigstens gute Synchronsprecher dann? Vielleicht gab's Steven Blum, der spricht den Wolverine relativ oft in den Serien.
Gegen die Synchro kann ich definitiv nichts sagen. Also die war auf jeden Fall in Ordnung. Hab jetzt in englischer Sprachausgabe gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es da eine deutsche gibt, weil zumindest, was ich jetzt gespielt habe, war auch die ungeschnittene Fassung.
Es gibt, glaube ich, gar keine deutsche Fassung, oder?
Was bitte?
Ich meine, es gab nicht mal eine deutsche Fassung.
Okay, das würde natürlich dann auch einiges erklären. Dann fällt sowieso dann eine deutsche Synchro dann direkt weg, denke ich mal. Nee, aber die Synchro ist definitiv in Ordnung. Also das kann sich hören lassen. Ich glaube, das sind auch die Originalen, aber das möchte ich jetzt nicht beschwören. Also da müsste ich jetzt die nebeneinander nochmal hören.
Ja, ich meine, das wäre ja cool, wenn es halt wirklich die Originalschauspieler wären. Hättest zumindest den Bonus immerhin.
Ja, ich muss aber dazu sagen, dafür hatte ich die Lautstärke meist auch sehr leise geregelt, weil, oh Gott, ich konnte mir das nicht antun, die Story.
Ja, gut, da kann das Spiel halt mit der schwachen Vorlage, also da kann es halt auch nichts wirklich draus machen. Man darf ja hoffen, dass der kommende Film besser wird.
Oh ja, da will ich mal ankündigen und ich hoffe, Andreas ist dabei. Ende des Monats Comicverfilmung Podcast, wo wir über die zwei aktuellen sprechen, nämlich den super tollen Man of Steel und dann halt den zweiten Wolverine-Film, wenn du Lust hast.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Der Wolverine-Film ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt auch kürzlich auch dann einerseits das Spiel dann mir angetan habe und vor einiger Zeit sogar noch mal den Film eingelegt habe und dann feststellte, wie scheiße der eigentlich ist. Aber ich hatte mir irgendwann mal diese Complete-Box geholt, wo die recht guten X-Men 1 bis 3 und First Class drin sind. Die sind wirklich empfehlenswert, alle. Und dann halt der sehr schlechte Wolverine-Film.
Ja, der sticht leider total raus. Also die, ich meine, klar, man kann sich vielleicht auch über den dritten Teil streiten. Da kommen vielleicht welche zu kurz. Aber First Class ist auf jeden Fall großartig. Ich bin auch auf Days of the Future Past, bin ich echt gespannt. Also doch, das Marvel-Universum gibt in der Hinsicht, also X-Men gibt da auf jeden Fall was her.
Ja, und wie gesagt, sonst die X-Men-Filme sind auch geil, aber der Wolverine-Film war halt leider ein echter Fehlgriff und ich hoffe, ja, der neue wird jetzt deutlich besser.
Trotz zumindest teilweise guter Darsteller, also Hugh Jackman ist, finde ich, in der Rolle einfach super und auch Liev Schreiber als Sabretooth, also war ja doch gute Vorlage. Aber das ist schon wieder Abschweifen. Wir wollen ja uns mit den Spielen beschäftigen.
Ja, was nützen einem dann die guten Schauspieler, wenn die ein schlechtes Skript bekommen?
Ja, genau, ja. Das ist halt das Problem. Da kann selbst der beste Darsteller nichts mehr retten.
Leider, leider. Naja gut, also Fazit ist im Endeffekt, selbst Fans sollten sich das wirklich überlegen, ob sie sich das Spiel antun. Ich meine, gut, es ist nicht mehr teuer, von daher verbrennt man jetzt nicht allzu viel Geld, aber tut euch das nicht an.
Ja, wer darf weitermachen?
Immer der fragt, haben wir
der
schon gesagt, ja.
Der Maurice macht das so taktisch, weil der möchte am Ende den letzten Titel dann haben und sein, der dann das Wort hat.
Da muss ich mir erstmal überlegen, welchen von meinen dreien ich denn nehme, aber dann ja, machen wir es einfach so wie ich es aufgeschrieben habe. Dann halt Animal Crossing New Leaf für den 3DS. Das hatte ich jetzt quasi als Geschenk bekommen von Chris, unserem Chefredakteur bei Games Generation, als Dankeschön für die tolle E3-Berichterstattung. Er hatte das dann nämlich über diese, gibt ja aktuell diese drei oder also so eine Aktion eben von Nintendo, wie wenn man drei, glaube ich, gekauft hat oder zwei gekauft hat von 3DS-Spielen, kann man sich eins dann noch als Download holen und dann hat er mir das halt, beziehungsweise er hat mir halt die Wahl gelassen, welches ich mir hole. Ich hätte mir vielleicht das Fire Emblem holen können, aber da hole ich mir dann vielleicht noch die Retail-Fassung. Aber ich habe mich dann für das Animal Crossing entschieden und bin dem total verfallen. Ich bin ja eh sehr anfällig für sowas, also für solche Endlos-Spiele, sei es die Sims, SimCity, Minecraft. Ich schaff's ja da auch immer wieder, mich dann auch zu motivieren und mir selbst Ziele zu setzen, was ja einige irgendwie so schwierig finden, aber ich krieg das irgendwie hin. Und ja, also ist für mich quasi das erste Animal Crossing, also ich hatte meiner Schwester kurz zugeschaut, als die den Wii-Teil gespielt hat. Der liegt eigentlich auch hier bei mir rum, aber ich habe den nie gezockt. Vielleicht muss ich jetzt dann doch mal noch reinschauen. Ja, und ich bin halt, wie gesagt, ich bin total dem verfallen, dass man da Also man startet quasi, man reist in eine Stadt und wird dann mehr oder weniger zufällig dort zum Bürgermeister und soll diese Stadt quasi voranbringen und ja, sein Haus ausbauen. Der gute Tom Nook sagt dann direkt, also beziehungsweise man bekommt gesagt, ja, du brauchst ein Haus, und der gute Tom Nook, inzwischen Immobilienmakler, sagt dann, ja, ich baue dir eins, ist gar kein Thema, musst mir nur irgendwie 30.000 Sternis zahlen. Und ja, man lebt dann halt quasi dort, interagiert mit den ganzen Bewohnern, baut seine Bude aus, zahlt die Schulden bei Tom Nook ab, der für die Erweiterung des Hauses natürlich immer Geld haben will, sammelt Früchte, sammelt, ja, jagt Käfer, sammelt Muscheln, verkauft das alles. Und es gibt auch noch so eine Insel quasi, wo man jetzt hin kann, so eine Ferieninsel, dort kann man verschiedene Events mitmachen und kann dort auch, also kann ich nur als Tipp ausgeben, dort gibt's nachts beziehungsweise abends gibt's dort auf den Palmen auf dieser Insel gibt's sehr wertvolle Käfer. Da kann man halt mit einem Mal kann man da durchaus 200.000 Sternis verdienen. Und ja, wie gesagt, mir macht's einfach Spaß. Es ist natürlich, man muss so ein bisschen zuckerresistent sein. Es ist halt schon sehr süß gemacht, die ganzen Figuren und diese Brabbelstimmen. Also ich kann auch verstehen, wenn das nicht jedem gefällt. Also, und auch dieses Endlosspiel, aber ja, ich bin einfach total begeistert davon, von diesem ganzen Stil. Und ich bin vor allen Dingen auch total begeistert vom Soundtrack, muss ich sagen. Ich bin halt eh so eine Soundtrack-Hure und ich finde den einfach richtig gut.
Ja, ich finde der Aspekt, dass du halt Bürgermeister bist, diesmal wesentlich attraktiver. Ich habe den GameCube-Teil ein bisschen gespielt beim Kumpel, und die DS-Fassung, die hat mein Bruder, die habe ich rauf und runter gezockt. Aber bei mir ist das Problem gewesen, irgendwann ist das Museum voll, irgendwann hast du das größte Haus, und da hat dann irgendwas gefehlt. Irgendwann hat es mich dann einfach verlassen, und ich habe das auch eine Zeit lang dann halt immer nur 1, 2 Stunden am Tag gespielt, was auch durchaus gereicht hat. Und irgendwann ist einfach der Reiz für mich verloren gegangen, aber jetzt halt mit dieser neuen Komponente, mit der Ferieninsel da. Ja, wenn ich mir Ende des Monats ein 3DS hole, das sieht sehr gut aus, dass ich das mir auch in den Einkaufswagen packe. Denn auch wenn ich normalerweise mit so Sachen wie Sims halt nicht so viel anfangen kann, ich glaube, dadurch, dass du halt in diesem Spiel nicht gezwungen bist, einen gewissen Ablauf zu haben, ist das ein Spiel, mit dem ich viel besser klarkomme und das auch gerne gespielt habe damals auf dem DS halt. Und ja, ein neuer Ableger, da ich den V-Teil ausgelassen habe, wär auf jeden Fall für mich interessant, muss ich sagen.
Cool, dann können wir das ja vielleicht zusammenspielen. Also das ist auch ein Feature, was ich ganz nett finde. Also ich habe mit Chris habe ich jetzt schon zusammengespielt, und mit Madcow von Ravioli habe ich auch schon gespielt. Und verschiedene andere stehen auch auf der Liste, wo gegenseitige Besuche noch ausstehen. Und es ist extrem beliebt, das Spiel aktuell. Irgendwie, das verkauft sich offenbar wie blöd. Und irgendwie so ziemlich jeder 3DS-Besitzer, den ich kenne, zockt. Das ist unfassbar, wie viele Freunde ich dadurch jetzt gesammelt habe.
Ja, dazu kann ich echt nur sagen, ich war ja mit dem 3DS dann im Urlaub in London und hatte den mal eine Zeit lang aktiviert gelassen und dann über Street Pass dann auch tatsächlich ein paar getroffen. Und jeder, den man dann trifft, der sagt ja dann praktisch immer als Spruch, was er dann zuletzt gespielt hat, war dann auch Animal Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing. Also wirklich jedem, den ich da begegnet bin, hatte gerade so dieses Spiel gezockt. Und ich muss auch sagen, ich stand auch schon mehrfach kurz davor, es mir zu holen. Und ich glaube, ich kann da auch nicht mehr lange widerstehen.
Ja, vielleicht müssen wir dazu dann einen Cast machen. Wir hatten auch gestern, also wir haben gestern halt die Jam Session aufgenommen, da haben wir auch schon überlegt. Ja, ich glaube, da könnte man auch einige Gäste zusammenbekommen.
Es gibt
Ja.
auf jeden Fall genug Spieler da draußen, also
Ja. Ja, und
von
was
daher sollte das kein Problem sein.
Ich noch sagen muss, ich bin auch relativ geflasht, was den Umfang angeht, also was da an Items drin ist, was da insgesamt an Spielelementen drin ist, wie viele Käfer es da gibt, wie viele Fische, wie groß man das Haus ausbauen kann und was man mit dem Haus alles bauen kann. Also für so ein kleines Handheld-Spiel hat es halt wirklich schon einen unfassbar großen Umfang, was man so auf den ersten Blick gar nicht erwartet. Das hat mich schon ein bisschen umgehauen. Und ja, es ist einfach auch irgendwie so liebevoll. Auch die Übersetzung ist auch einfach herrlich. Finde ich ganz toll. Also wenn die Bewohner dann, ja, jetzt bin ich zum 111. Mal hier lang gelaufen und oh, wir haben uns heute schon 12 Mal gesehen und auch so ein bisschen umgangssprachlich vielleicht, aber so einfach so locker. Und das erinnert dich dann auch immer dran, wenn du da mal ein bisschen länger gespielt hast, dann, wenn du mit den Bewohnern redest, dann sagen die auch, ja, willst du nicht mal eine Pause machen, überanstreng dich doch nicht und so. Es ist einfach auch so familienfreundlich quasi. Ich find's schön, also. Und es freut mich, dass das so gut ankommt. Obwohl es quasi eher so ein Casual-Spiel vielleicht auch ist. Aber vielleicht gerade deshalb.
Es ist wahrscheinlich einfach so entspannend und beruhigend, wie
Ja,
ein
total.
Zen-Garten oder so.
Genau. Total. Ja. Dann würde ich sagen, können wir es dabei belassen und vielleicht dann gegebenenfalls irgendwann mal noch in einem größeren Rahmen drüber quatschen.
Gerne, gerne.
Ja, merken wir uns vor.
Und ja, ich habe jetzt Batman schon angeschnitten. Ich habe heute die Game of the Year Edition geholt. Bekommen, besser gesagt. Und dem Spiel nochmal eine Chance gegeben. Also erster Nachteil. Ich habe damals mir das runtergeladen gehabt. Die Speicherstände sind nicht kompatibel. Das heißt, bin jetzt gezwungenermaßen von vorne nochmal angefangen.
Das habe ich mich auch schon mal gefragt, ob die Speicherstände da kompatibel sind. Aber damit habe ich jetzt endlich mal die Antwort. Ich habe da schon so oft drüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn man sich dann jetzt nochmal die Game of the Year Edition holen würde oder so. Das beantwortet es ja, okay. Das ist aber scheiße, oder?
Ich hatte das Dreiviertel durch. Danke, liebe Entwickler. Vor allem, soweit ich weiß, ist doch in dem Hauptding nichts anders, oder? In der Hauptstory. Also ich meine,
Nö, eben.
ich kann jetzt zwar sofort den Harley's Revenge DLC spielen, aber die Hauptstory, wieso ist da mein Speicher weg?
Ja, das
Spiel.
macht überhaupt keinen Sinn, weil der zusätzliche Content ist ja entweder das Harley-Ding, was ja eigentlich nach dem Spiel kommt und eigentlich auch separat ist, von daher nicht wichtig fürs Hauptspiel. Und die anderen Sachen sind halt diese, wer weiß es nochmal, diese Challenge-Räume da. Da hast du jetzt ein paar
Ja,
mehr,
mit
aber
Nightwing und so weiter habe ich schon gelesen, ja. Steht ja
genau,
alles
aber auf
drauf.
das Hauptspiel hat das ja keine Auswirkung, von daher ist das ja eigentlich Schwachsinn, dass das nicht kompatibel ist.
Ja, es hat mich ein bisschen geärgert, aber weil ich dem Ding eh nochmal eine Chance geben wollte, weil ich mich das Origins so ein bisschen anspricht schon wieder. Ich habe mich jetzt doch mal getraut, ein bisschen Videos dazu zu gucken.
Ah, cool.
Ja, City muss ich durchwählen. Ich habe nach wie vor dieselben Probleme. Ich finde die Stadt einfach sau unübersichtlich. Also, wenn du auf die Karte guckst, dann denkst du, es ist so eigentlich normal, wie eine Stadt gestaltet. Und dann guckst du da plötzlich in-game drauf und keinerlei Übersicht mehr. Also, das Ding ist in so viele Ebenen aufgebaut. Ich finde mich da leider Gottes nicht zurecht.
Nö,
Und,
ich habe das Spiel zweimal kurz hintereinander durchgespielt. Selbst beim zweiten Mal konnte ich mich in dieser Stadt nicht zurechtfinden. Es ging nicht. Es gab zu wenig Punkte, an denen man sich vernünftig orientieren konnte, wo man dann genau wusste, wo man dann hin muss. Und gerade diese mehreren Ebenen, weil du kannst ja dann noch unter die Straße und im Untergrund unterwegs sein, auf der Straße, dann gibt's so eine mittlere Ebene, dann gibt's die Dachebene und dann sind die Gebäude unterschiedlich groß und noch zerstörte Bereiche und das ist grausig.
ja, und ich finde, das ist kein gutes Level-Design. Vor allem, weil halt der Vorgänger immer noch eines der besten Spiele dieser Konsolengeneration für mich ist. Und das halt, weil der Umfang zwar relativ gering war, aber das so gut gepaced und aufgebaut war, dass man sich da schnell zurechtgefunden hat. Man hatte halt diese Dreiteilung. Und jedes Gebiet war groß genug, dass du viel zu erkunden hattest, aber klein genug, um sich daran zurechtzufinden. Und hier ist das halt einfach, ja, ein Nachfolger muss halt größer und besser sein. Und während ich dann halt spielerisch die ganzen Dinger geil finde, also dass du jetzt zum Beispiel in bester Mario World, nee, Quatsch, doch Mario World, man hier mit dem Cape immer so hoch und runter schwingen kannst. Oder der Grappling Hook, da eine Beschleunigungstaste drin ist. Oder dass du jetzt allein schon die Tatsache, dass du jetzt zwei Gegner gleichzeitig kontern kannst. Das sind diese, das ist dieses Assassin's Creed 2 Syndrom. Einfach die Kernmechanik nehmen und das verbessern, was kritisiert wurde im ersten Teil. Und der Nachteil bei dem Spiel ist halt, dass einfach die Welt für mich gar nicht funktioniert. Also irgendwie, es will mir einfach nicht zusagen. Und ich versuche es jetzt einfach, die Story durchzuspielen, mich diesmal nicht auf die Nebensachen zu konzentrieren. Die Riddler-Trophies lasse ich ganz aus. Einen habe ich gefunden und der Rest, der darf da bleiben, wo es versteckt ist. Und ja, dann hoffe ich, dass für das Origins ein bisschen die Stadt offener oder zumindest ein bisschen, ja, dass ein bisschen mehr markante Punkte drin sind zur Orientierungshilfe.
Ja, das ist immer was, also muss ich beispielsweise Dark Souls oder GTA San Andreas als positive Beispiele nehmen, um GTA wieder reinzubringen.
Ich wollte gerade sagen, danke, dass ich es nicht machen muss.
weil da, also in San Andreas, ich habe es jetzt nicht so oft gespielt, aber ich habe mich da immer zurechtgefunden, ich wusste immer, wo ich bin, und Dark Souls halt auch. Also ich meine, ja, Dark Souls, die Welt ist halt schon relativ kompakt, aber auch da weiß man halt immer quasi, wo man ist. Man findet sich immer zurecht. Und ich finde, das muss so ein Open-World-Spiel halt schon hinbekommen. Ja,
Dark Souls kann man so ein bisschen wie mit Arkham Asylum halt vergleichen. Du hast halt ganz klar definierte Pfade. Du hast halt zwar eine große Welt, aber du hast ganz einzelne, du hast wie so einzelne Bahnen, die sich da durchziehen. Und du hast nicht so ein ganz großes, offenes, was aber so verschachtelt aufgebaut ist, dass du halt diese Pfade nicht klar erkennen kannst und dich deswegen ständig immer verläufst. Und bei Arkham Asylum, das war deutlich angenehmer von der Levelstruktur her. Hm.
Ja, ich muss die vielleicht beide, also ich habe ja beide noch nicht gespielt, muss ich ja zugeben. aber zumindest das ich glaube, das Arkham Asylum wird mir, glaube ich, auch besser gefallen als das Arkham City. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, also mir hat ja die Demo, also spiel am besten mal die Demo, und wenn dir da die Kernmechanik zusagt, dann wirst du das Asylum lieben, auf jeden Fall.
Also ich hatte das Arkham City hatte ich kurz letztes Jahr auf dem Wii U Event von Nintendo hatte ich das angespielt. Da war der Fokus aber mehr drauf, quasi diese neuen Features, also dass man jetzt den Batarang mit dem Wii U Patch steuern kann und so. Also das Gedöns halt stand da eher im Vordergrund, und ich habe auch einen Kampf bestritten, bin im Kampf direkt gestorben. Also ich hatte, glaube ich, 5 Gegner kaputt gekloppt, aber es waren dann irgendwie doch 20 oder so, und ich fand's okay, aber hat mich jetzt, ja, weil ich glaube auch, dass da die Demo jetzt einfach schlecht gewählt war.
Ja, wie gesagt, also die Demo zum ersten Teil, die müsste noch verfügbar sein. Auf jeden Fall mal reinschauen, da ist quasi nur ein Raum drinne, aber da kannst du wirklich die Kernmechaniken so ausprobieren, dass du sofort weißt, ob es dir zusagt oder nicht. Und ja, ich finde nach wie vor Asylum besser als City. Und ja, vielleicht storymäßig ist City besser, kann ich jetzt noch nicht ganz beurteilen. Aber wenn ich durch bin, vermute ich derzeit nach meinem Wissensstand, wie gesagt, 3/4 hatte ich schon mal durch, dass nach wie vor auch so bleiben wird. Dass Asylum erst noch meine Nummer 1 bleibt.
Ja, bei City ist die Story so ein klein bisschen komplexer einfach aufgebaut, aufgrund dessen, dass extrem viele Charaktere jetzt drin sind. Das war auch, was die Charaktere angeht, ja im ersten Teil noch ein bisschen limitierter. Was sie da jetzt reingepackt haben an Gegenspielern, ist ja schon eine ziemlich große Anzahl.
Ja, Bane und kann man ja wieder treffen. Mr. Freeze hatte ich besiegt, den Pinguin hatte ich besiegt. Hugo Strange ist ja der Hauptbösewicht. Joker und Harley Quinn triffst du wieder. Also da ist wirklich eine dicke Palette drin. Hier direkt am Anfang Two-Face. Und ja, also Ra's al Ghul, ich glaube, den haben sie nur reingepackt für den Film. Weil der Name derzeit jedem was sagt.
Naja gut, also was die Comics und die Vorlage angeht, ist es ja schon eine sehr wichtige Figur und auch eine, die immer mal wieder auftaucht. Also macht schon irgendwie Sinn, dass sie da in dem Kontext auch wieder vorkommt. Und vor allen Dingen, was das Ende angeht, aber ich will das nicht spoilern, das muss man einfach erlebt haben, das ist zu geil.
Ich weiß leider, was passiert, das ist das Blöde.
Aber jetzt für die Zuhörer.
Nee, das ist das Problem. Ich habe Tim gestern gesagt, ich schaffe das bei vielen Spielen, mich nicht spoilern zu lassen. Da habe ich es dummerweise nicht geschafft. Irgendein Idiot hat ein Bild gepostet und ich hätte ihm eins auf die Nase geben können. Oh. Denn direkt das Erste, was man im Spiel sieht, ist quasi, das ist ein wichtige Cliff Note quasi für den Storyverlauf. Und ja, danke, lieber, wer auch immer du warst, für das Bild. Hast mir die ganze Erfahrung kaputt gemacht.
Ja, wer ist denn? Dann ist Andreas wieder an der Reihe.
Achso, ja, dann sind wir wieder vorne angekommen. Ja, ja. Dann gehe ich direkt weiter zum nächsten Comic-Helden. Wir haben ja eben schon den Namen Deadpool schon mal in den Raum geworfen, weil er ja auch in dem X-Men-Film, in dem Spiel ja auch vorkommt als Gegenspieler, aber wie er da dargestellt wird, nein, das war nicht Deadpool. Deadpool, wie er ist, das erfährt man doch eher zum gleichnamigen Spiel jetzt von den, wie heißen sie, High Moon Studios, ja, ne? Genau. Die auch die Transformers-Spiele gemacht haben. Und die haben sich jetzt dem Deadpool-Universum angenommen, wenn man das so nennen möchte. Also auch einer der Heldenriege von Marvel. Und der ist einfach bekloppt. Sagen wir, wie es ist. Er ist einfach bekloppt und ein bisschen durch den Wind. Und er kommt jetzt in dem Spiel auf die grandiose Idee, er möchte der Held eines Videospiels sein und designt praktisch sein eigenes Videospiel, was man dann durchspielen darf. Und das ist sowas von krass abgedreht. Der Humor ist jetzt so eine Sache. Damit muss man echt zurechtkommen können. Also wer Saints Row the Third mochte aufgrund der Abgedrehtheit und des Humors, der wird wahrscheinlich auch Deadpool mögen.
Ich muss mich berichtigen. Ich habe nämlich in der Vorbesprechung gesagt, ich fand keinen der Gags, die ich gesehen habe, lustig. Es gibt einen. Da wird dann angezeigt, drücke A, um Wolverine zu bitch-slappen und drücke B, um das aufzuhören. Und im Angry Joe Review hat er das halt wirklich ewig gemacht und ja. Irgendwann sagt Deadpool halt, ich würde ja gerne aufhören, aber der Spieler drückt weiterhin A.
Ja, das ist auch hin und wieder, gibt dir das Spiel solche komischen Aufforderungen, so drücke das oder das. Es gibt auch eine Szene, wo es dann auch wieder drin vorkommt, dass du entweder A drücken musst, um jemanden umzubringen oder halt B. Und dann drückst du B und dann sagt das Spiel so, hey, warum drückst du denn jetzt nicht A? Und du kannst dann halt dann als Antwort geben, ja, weil du mir eine Auswahl gegeben hast. Und solche Momente sind halt schon geil. Oder wenn er dann einen Vortrag bekommt, was er denn alles zu tun hat und zu machen hat und was denn alles hier auf dem Spiel steht. Und er sich dann nur denkt so, boah, ist das langweilig und dann nicht wirklich hinhört. Und dann das Gespräch dauert immer länger, was mache ich denn jetzt? Und dann kriegst du irgendwann die Einblendung, dass du halt schießen kannst und dann schießt er sich eine Kugel durch den Kopf, damit er sich einfach das ersparen muss, dieses Gespräch ersparen kann.
Game over.
Ach, das ist so herrlich.
Und weil das Spiel kein Checkpoint funktioniert, das musst du komplett von vorne anfangen.
Nee. Oh,
okay.
Man muss ja sagen, hier Deadpool, das spielt nach den Ereignissen von diesem Striker-Experimenten, der hat jetzt die Selbstheilungskräfte von Wolverine ja bekommen. Dadurch kann er ja nicht sterben, egal was ihm passiert. Obwohl das natürlich im Spiel schon möglich ist zu sterben, dass man dann am Checkpoint wieder weitermacht. Das wäre halt sonst ja blöd.
Ist das bei Wolverine auch so?
Ja, ja.
Also, die Wario-Spiele bekommen das ganz gut hin, dass man da nicht sterben kann in den späteren Teilen. Aber dass da trotzdem halt durch das Spielprinzip selbst eine Challenge entsteht.
Okay.
Wieso muss man in einem Spiel, wo man einen unbesiegbaren Charakter spielt, sterben können? Liebe Entwickler.
Ja. Ja, es ist ein bisschen Dissonanz. Komisch, aber naja. Ich meine, das Spiel macht sich auch so ein bisschen darüber lustig, weil Deadpool kann sich dann auch teleportieren, aber nur in einem sehr begrenzten Rahmen. Und das Spiel selbst sagt es dann auch dem Spieler dann auch so nach dem Motto, ja, wir wissen, dass das jetzt begrenzt ist, aber wir haben das absichtlich gemacht, damit es noch eine Challenge gibt im Spiel. Da wird dann diese berühmte vierte Wand dann ständig durchbrochen. Und das Spiel redet dann auch direkt zu dir als Spieler. Und es erlaubt sich dann doch einige Freiheiten, wie zum Beispiel, dass Rogue, kennt man ja vielleicht auch aus dem X-Men-Universum, auf einmal fliegen kann. Und die sagen dann so, ja, das ist jetzt halt einfach im Spiel so und deal with it.
Ja, aber der Gag ist ja halt wirklich, dass am Anfang Deadpool gesagt hat, er hat das Spiel geschrieben. Und das halt quasi aus seiner Idee her stammt. Und als Gag funktioniert das ja durchaus, dass man halt sagt, ja, weil das halt das Deadpool-Universum ist, läuft das halt diesmal so. Was ich halt schon gesehen habe, ich will es auf jeden Fall auch mal spielen, aber nicht für 60 €, das ist mir zu teuer.
Nee, was ich ja dir schon gesagt habe, also maximal 6 Stunden brauchst du, da bist du durch. Es ist halt extrem kurz. Und beim zweiten Mal habe ich jetzt, glaube ich, nur 3 bis 4 Stunden gebraucht.
Ja, und da ist halt wenig drin. Und ich habe Angry Joe hat sich am meisten darüber beschwert, dass halt das Kampfsystem relativ limitiert ist, was dadurch dann noch betont wird, dass es halt nur 3 oder 4 Gegnertypen gibt.
Und es gibt schon ein bisschen mehr Gegnertypen und das Kampfsystem ist definitiv ausgebauter als jetzt bei Wolverine, einfach deswegen, weil du noch ein paar Waffen kaufen kannst. Du hast unterschiedliche Schlagwaffen, unterschiedliche Schusswaffen, du kannst sie aufwerten, dazu kaufen. Das Problem ist, du musst es mindestens 2-mal durchspielen, bis du die ganzen Sachen zusammen hast und das ist halt das große Problem. Du hast am Anfang, bist du schon sehr limitiert, was das angeht. Und erst bei deinem zweiten Durchlauf kannst du da auch mal ein bisschen variieren. Und das ist halt so eher der Knackpunkt dann auch wieder.
Okay,
Aber ansonsten ist es durchaus, ja, sag ich mal, für die Leute empfehlenswert, die den Charakter mögen und die diese Art von Humor mögen. Und wie gesagt, dann ist jetzt vielleicht noch die Sache so mit Spielzeit in Relation zum Preis. Das muss man sich echt dann halt überlegen.
Ja, aber ich glaube, das wird auch relativ schnell im Preis runtergehen. Kann man nicht vorstellen. Also es bekommt, glaube ich, solide Reviews. Also ich hatte das letztes Jahr, ich habe es nicht selbst gespielt. Also ich hatte es halt auf der E3 halt eine Präsentation bei Activision. Da hatten sie das gezeigt und das hat damals auf mich schon einen richtig guten Eindruck gemacht. Also das war halt quasi wirklich die lustigste Präsentation überhaupt, weil das halt auch so komplett so komplett durchgeknallt halt einfach war.
Ja, und die haben auch sämtliche Anspielungen drin. Da ist Stirb langsam drin, da ist Indiana Jones drin, da ist Star Wars drin. Da ist alles, was man irgendwie kennt, ist da mit drin, mit irgendwelchen Sprüchen, die er von sich gibt, wo du sofort weißt, klar, ist jetzt von Stirb langsam oder ist jetzt von da und da, erkennst du sofort alles. Dieses berühmte Ding, wenn du mit den Maschinengewehren rumläufst, dann sagt er halt immer, I have a machine gun now, ho, 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 und dann halt alles. Das ist einfach geil.
Ja, also man hat auch gemerkt, also fand ich auch, also auch die Leute, die das präsentiert hatten, also dass die durchaus auch Fans sind, also auch, also die Haimon Studios haben ja auch diese beiden Transformers-Spiele, also War for Cybertron und Fall of Cybertron gemacht, die auch beide relativ gut, beziehungsweise sogar richtig gut sind. Und ja, gerade deshalb ist es so ein bisschen schade, also irgendwie ist es jetzt durch die News gegeistert, dass Activision gerade bei dem Studio wohl relativ viele Leute gekündigt hat. Was eigentlich schade ist, weil die offenbar doch mit relativ viel Leidenschaft am Werk sind, jetzt vielleicht nicht unbedingt die besten Spiele abliefern, aber zumindest Spiele, die jetzt solide sind, vielleicht sogar gut und gar nicht so viel falsch machen und einfach auch diese Lizenzumsetzung gut hinbekommen, weil sie offenbar selbst einfach Fans der Marken sind.
Ich würde gerne mal wissen, was die daraus machen würden, wenn die zum Beispiel das Wolverine-Spiel jetzt gemacht hätten. Was hätten die gemacht? Das würde mich jetzt echt interessieren. Also,
wer hat denn das Wolverine entwickelt?
Das Wolverine war hier Raven Software. Die sind ja jetzt auch nicht gerade so die Qualitätsschmiede.
Ja, okay.
Von daher würde ich gerne mal wissen, was die Entwickler von Deadpool jetzt aus Wolverine zum Beispiel machen würden. Ich meine, der tanzt ja da schon rum in dem Deadpool-Spiel so als Nebencharakter. Weiß, was die da draus zaubern würden. Ich denke, das wäre auf jeden Fall spielenswerter als das, was Raven Software abgeliefert hat.
Ja, ist möglich, aber das war jetzt halt so ein Film-Tie-In. Das ist ja immer wieder so eine Sache. Also das Deadpool und auch die Transformers-Spiele oder die beiden Arkham-Spiele sind ja alle quasi losgelöst von Filmen oder so. Also sie basieren jeweils auf der Franchise, beziehungsweise eher auf dem Comic oder zumindest der animierten Serie, sind jetzt halt aber nicht an irgendeinen Film gebunden und
aber,
dadurch halt
aber
auch besser erzählen.
Aber sie kommen halt immer in einem Zeitraum raus, wo halt ein Äquivalent in Filmform rauskommt. Also ich meine, die Transformers-Spiele wären nie gekommen, wenn die Transformers-Filme nicht rausgekommen wären.
Ja, das ist klar.
Das Deadpool kommt jetzt halt 2 Wochen vor dem Wolverine-Film-Release. Und die Batman-Spiele, ich vermute auch nur, dass das durch die Nolan-Filme, dass Batman halt wieder an Popularität gewonnen hat bei der Masse, auch dann die Entscheidung getroffen wurde, okay, wir können das finanzieren und wir wollen das finanzieren. Seitens Warner Brothers und ja, also ein wenig steht er schon in Relation, finde ich.
Ja, das spielt das auf jeden Fall schon mit rein.
Ja. Ja, so haben die Filme haben quasi den Weg geebnet und die Spiele, also zeigen teilweise, wie man es noch besser macht. Also, dass diese Transformers-Spiele besser sind als die Bay-Filme, zeigt ja schon einiges.
Zumindest halt die Transformers-Spiele, die nicht auf den Filmen basieren, weil
Ja,
die mussten
genau,
ja leider
also.
auch ein paar Transformers-Spiele machen, die auf den Filmen basieren und die waren dann wiederum qualitätsmäßig dann doch ein ganz schöner Schritt zurück.
Ja, die können halt aus Space Mist halt dann auch können da auch nicht mehr viel davon retten.
Die kommen heute immer wieder auf Filme zurück. Mal gucken, wie lange wir das aufrechterhalten können.
Ja, weil es halt hier viel um Lizenzkram halt dann geht, dann bleibt es halt nicht aus.
Ja, dann, Tim, sag doch mal, was hast du denn? Vielleicht hast du ja etwas, wo wir jetzt nicht wieder anfangen, über Filme zu reden.
Ja, vielleicht. Also mein nächstes Spiel ist aus dem Hause Didelic Entertainment, deren aktuellstes Adventure Night of the Rabbit. Ich bin ja im letzten Jahr zu einem riesengroßen Didelic-Fan geworden. Also ich durfte ja die Edna und Harvey Collection testen und habe mich darin verliebt. Dann habe ich durfte ich auch Deponia 2 testen und habe mich darin verliebt. Dann habe ich mir halt bei GOG die ganzen anderen Spiele geholt und habe The Whispered World durchgespielt, am Ende geheult und also ich finde, das Studio ist einfach unfassbar. Also wer braucht schon LucasArts, um vielleicht mal vorzugreifen, wenn es heute Didelic Entertainment gibt und die halt wirklich solche unfassbar guten Adventures machen. Da habe ich mich neulich auch noch drüber aufgeregt, dass die irgendwie alle nur mittelmäßige Metakritik-Wertungen haben, aber Metakritik ist eh schrecklich.
Ja, wobei deren Humor auch wieder Geschmackssache ist. Also ich habe zum Deponia, zum ersten Teil einen kompletten Durchlauf gesehen. Das ist nicht mein Geschmack. Was mich allerdings interessieren würde, wäre Edna bricht aus und Harveys neue Augen, weil die auch noch eine weitere Ebene haben, die halt nicht nur darauf aus sind, ein bisschen lustig zu sein.
Nee, Edna bricht aus, wird sehr, sehr ernst und auch schon fast
Ja,
tragisch in
deswegen,
der
genau, also
Geschichte.
das
Ja.
habe ich halt so mitbekommen und da habe ich mir deswegen halt dazu noch nichts angeschaut, weil das interessiert mich dann doch schon.
Ja, also möchte ich auch nicht spoilern, aber wenn du dann merkst, was für eine Richtung das irgendwann einschlägt, das ist schon echt heftig. Also es kommt auch sehr unerwartet alles dann.
Ja, vielleicht müssen wir dazu auch mal eigene Casts machen. Aber jetzt erstmal noch wieder zu Night of the Rabbit. Das erinnert mich eigentlich am ehesten jetzt aus dem Didelic-Portfolio an The Whispered World. Also spielt auch in einer Fantasy-Welt, während Deponia ja natürlich auf diesem Planeten Deponia spielt, diesem Müllplaneten, und Edna bricht aus und Harvey ja quasi in unserer Welt, wobei auch wahrscheinlich eher so ein bisschen verquere Version unserer Welt. Und The Whispered World spielt halt aber eher in so einer quasi mittelalterlichen Fantasy-Welt, und das hier, man glaubt zumindest am Anfang auch, dass es eher so ein bisschen Fantasy-mäßig ist. Man startet mit dem Jerry oder Jerry Haselnuss. Eigentlich heißt er Jeremias Haselnuss, aber er nennt sich halt gern Jerry, weil ihm der Name wahrscheinlich zu lang ist. Und fängt erstmal damit an, dass man für die Mutter Brombeeren holen soll, damit sie einen Brombeerkuchen backen kann. Und man schnappt sich halt auf dem Weg alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wie das halt Adventure-typisch halt ist. Also ist ein relativ klassisches Point-and-Click-Adventure. Und ja, wenn wir schon quasi eben bei Filmen waren, auf mich hat's am Anfang so einen Eindruck gemacht wie die ga ganzen Studio Ghibli-Filme. Also so ein bisschen sehr melancholischer Touch fand ich jedenfalls bisher. Ich hab's erst angefangen, ich hab so eine Stunde jetzt ungefähr reingespielt. Und ja, man startet halt damit, also dass das Haus von der Familie Haselnuss, also beziehungsweise von Jerry und seiner Mutter im Wald ist, beziehungsweise auf einer Lichtung, und dann geht man halt in den Wald, muss sich die Brombeeren quasi auch erstmal erkämpfen, indem man dort einen Dornbusch halt wegmacht, und stellt dann aber fest, dass dass dieser Wald quasi direkt an eine Stadt angrenzt und dass es irgendwie doch in unserer Zivilisation spielt und dass er dann halt auch sagt, ja, er muss in 2 Tagen wieder in die Schule und ja, die Stadt wäre so grau und seitdem die dort einen Supermarkt gebaut haben, wäre es noch schlimmer und ja, also auch dadurch so ein bisschen diese Sehnsucht nach der Natur, die in den Ghibli-Filmen ja auch immer rauskommt, also insbesondere Pompoko beispielsweise, wo das ja dann auch ganz krass thematisiert wird, dieser Unterschied. Und ja, das entwickelt sich dann, also Jerry wäre gern Zauberer und siehe da, das Spiel erlaubt es ihm, dass er zum Zauberer wird, indem er den Marquis de Hoto trifft, einen mysteriösen Hasen, der ihm dann, ja, der selbst Zauberer ist, und der dann sagt, okay, du wirst jetzt mein Zauberlehrling und ich nehme dich mit in meine Welt. Und ja, man erlebt dort dann halt Abenteuer und muss sich erstmal so ein bisschen als Zauberlehrling zurechtfinden. Und wie gesagt, ich bin jetzt erst am Anfang, aber mich hat das Spiel von Anfang an verzaubert, was auch am Soundtrack liegt, weil die Leute von The Delic, die haben einfach so ein unfassbar gutes Händchen für Soundtracks. Ich liebe so ziemlich alle Soundtracks aus deren Spielen, also insbesondere The Whispered World, aber auch das ist großartig. Man kann die sich auch, ich meine, sie hatten sie zumindest eine Zeit lang im YouTube-Channel von The Delic, hatten sie die sogar drin. Ich weiß nicht, ob sie immer noch drin sind. Falls ja, solltet ihr da auf jeden Fall mal reinhören. Ja. Das wäre auch schon so ziemlich alles dazu, weil ich, wie gesagt, noch gar nicht so weit reingespielt habe. Aber das Spiel hat einfach ja quasi eine ganz eigene Magie, die mich sofort ja gefesselt hat, mir direkt ein Lächeln quasi aufs Gesicht gezaubert. Ja, großartig.
Ja, das ist aber ein schöner Übergang, denn auch ich habe mich jetzt endlich mal wieder ins Adventure-Genre getraut. Eines, was ich gerne meide, weil ich einfach zu blöd bin für Rätsel. Und ich wollte ein bisschen Videospielgeschichte nachholen. Ich habe halt vom Hörensagen viel mitbekommen, mir auch Videos dazu angeschaut etc. Und weil die auf iTunes quasi gar nichts kosten, habe ich mir jetzt The Secret of Monkey Island 1 und 2 in der Special Edition runtergeladen. Falls einer der Zuhörer das auch spielt, wäre nett zu wissen, ob man umschalten kann den Grafikmodus. Ich habe es noch nicht gefunden. Denn das ist ja einer der großen Vorteile der Konsolenversion. Zur Not würde ich die mir dann auch vielleicht nochmal anschauen.
Gibt es denn, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber auf der Konsole habe ich bis jetzt nur den ersten als hier Special-Variante gespielt. Gibt es den zweiten denn auch auf der Konsole dann?
Ja. Achso. Ja. Es sind beide erschienen, ja.
Ja, dann muss ich da unbedingt nochmal was nachkaufen. Okay, danke für den Tipp.
Ja, ich habe jetzt auch 2 Stunden gespielt. Ich spiele das immer auf dem Weg zur Arbeit, weil das ein Instant-Save-Feature hat und man auch mitten im Dialog speichern kann, was sehr von Vorteil ist, wenn man das halt auf diesem kleinen Bildschirm spielt. Und das hat halt dann diesen die gemalten Hintergründe, die gemalten Figuren, die Sprachausgabe ist drinne und auch laut Tim meine ich auch neu aufgenommene Musik, beziehungsweise die alte Musik nochmal neu aufgenommen.
Und ja, zumindest ist, also ich meine, auf der Konsolenfassung wäre es so, dass der Soundtrack nochmal komplett neu eingespielt wurde.
Also würde mich nicht wundern, wenn es hier auch so der Fall ist. Die Dinger sind nämlich ziemlich groß für die Downloads. Und ja, ich kannte das Main-Theme zwar schon, ich habe es 1000 Mal gehört, aber wenn man das selbst das erste Mal quasi via Kopfhörer dann in diesem Fall im Ohr hat, während man diesen Startbildschirm sieht, da lernt man das erst wirklich zu lieben, habe ich das Gefühl.
So gut. Ich würde fast darum bitten, dass du es hier reinschneidest.
Das ist verdammt gut, dass ja, das ist so eines dieser...
Ich mache das einfach als Intro-Musik für diesen Podcast.
Ja, herrlich.
Ja, es ist eins der wirklich legendären Videospiel-Musiken, die es so gibt. Also wirklich geil.
Ja, und die Steuerung ist ein bisschen komisch. Ich habe tatsächlich mal in der Hilfe nachschauen müssen, wie man denn Dinge, die kontextsensitiv denn dargestellt werden, ohne umschalten zu müssen, dann halt benutzt, also sprich Dinge aufhebt, Türen öffnet etc. Via Doppelklick, statt einmal ins Menü zu gehen und dann den entsprechenden Cursor auszuwählen, was ich das erste Mal gemacht habe, was ganz schön lange gedauert hat. Und ich finde, der Humor zieht auch heute noch. Also ich habe jetzt schon in den ersten 2 Stunden wirklich gut zu lachen gehabt, wo man das erste Mal den Chuck trifft und der ins Skelett reinkommt in die Kapitänsküche und der dann so ein bisschen erzählt und plötzlich sich herausstellt, du hast uns gerade alle abgeschlachtet und mein Schiff gekapert, ja, aber jetzt sind da noch so andere Probleme dabei und ich habe mich jetzt schon köstlich amüsiert und ich freue mich schon, das durchzuspielen. Wie gesagt, der zweite Teil habe ich gleich mit runtergeladen, dann kann ich da auch gleich fortsetzen, wenn ich durch bin und ja, ich bin froh, dass ich mich jetzt doch entschieden habe, das endlich mal nachzuholen, diese Wissenslücke zu schließen und auf einem oder den anderen Weg ist es halt mittlerweile echt einfach möglich, ohne sich irgendeinen Emulator auf dem Rechner zu holen. Und ja, also ich habe überraschend viel Spaß mit dem Ding und weil da hier nicht so wirklich Logik gilt, komme ich bisher auch mit den Rätseln ganz gut klar. Aber ich bin mal gespannt, was da noch kommt.
Ja, wie weit bist du ungefähr, wenn du das vielleicht verraten kannst, ohne, ja, spoilern wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, ich denke, die meisten dürften es gespielt haben, hoffe ich jedenfalls, wenn nicht, holt es bitte nach, ihr tut euch selbst einen Gefallen damit, wirklich.
ich bin noch nicht so weit, ich habe wirklich, also die erste Stunde habe ich fast schon damit verbracht, in der Scumbar mir jeden einzelnen Dialog anzuhören.
Großartig.
Und, Die Wahrsagerin habe ich getroffen und ich bin ein bisschen jetzt in der Stadthalle rumgelaufen. Das ist okay. Nicht viel, aber da kamen schon 2, 3 Passagen, wo man ein bisschen was tun musste dazwischen und ja, also bisher geht's. Aber wie gesagt, ich habe mir hier dummerweise schon den ersten Teil einmal komplett nehmen lassen, deswegen weiß ich, die großen Dinge, die mich erwarten, da kenne ich jetzt schon die Lösung.
Okay.
Ja, bin ich eher auf den zweiten gespannt, wie ich mich da schlagen werde.
Also du bist quasi also bei den 3 Prüfungen dann jetzt erstmal.
Genau.
Ah, freu dich auf die Schwertkämpfe. So toll. Ah, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh.
Ja, die...
Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe.
Die Idee mit den Duellen, dass man sich beleidigen muss und dann immer den richtigen Konterspruch geben muss und so, die ist fantastisch.
Ja. Ach,
herrlich.
Das Spiel ist einfach genau wie heißt Day of the Tentacle, die sind einfach zeitlos. Also ich finde, das funktioniert auch heute noch. Also ich habe die selbst beide erst, ich glaube, vor 2 Jahren nachgeholt, habe die auch damals gar nicht gespielt, also... Und ich habe mich über beide köstlich amüsiert und würde auch beide zu meinen Top 20 oder so zählen. Und ja, das, also auch, dass die heute einfach noch so gut funktionieren, zeigt auch einfach, also es ist ja kein Wunder, dass so viele Spieler die so gut finden, weil die jetzt auch noch nach so vielen Jahren immer noch so gut funktionieren. Und das zeugt halt einfach von der Qualität, dass da einfach so viel gestimmt hat, dass auch die Rätsel jetzt auch nicht zu irre sind. Also bei Sam & Max beispielsweise, da gibt's Rätsel, da haben die Entwickler jetzt auch mittlerweile zugegeben, dass die Rätsel quasi nur dann zu schaffen waren, wenn du halt wirklich alles mit allem kombiniert hast. Die waren halt teilweise wirklich absurd, aber hier und bei Day of the Tentacle, da finde ich, da kommt man so in der Spielelogik, kommt man relativ gut durch oder kann sich das zumindest so ein bisschen zusammenreimen. Also finde ich schon. Und ich glaube, man kann sich jetzt in der Fassung auch die Hotspots anzeigen lassen. Was auch immer wichtig ist, also was auch bei Night of the Rabbit halt auch geht, was immer ein ganz angenehmes Komfort-Feature ist, weil die ganz alten Adventures, da musst du mal teilweise wirklich Pixel für Pixel absuchen und das hat man jetzt halt glücklicherweise nicht mehr.
Muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Alles, was ich quasi entdeckt habe, habe ich auf eigene Faust entdeckt, weil man den Cursor laut in Instruktion wie ein Trackpad benutzen soll. Und ich habe jetzt keinerlei Hotspots irgendwie aktiviert, beziehungsweise aktivieren können. Ich habe noch nichts gefunden. Ist eventuell drinne. Aber habe ich noch nicht gefunden, beziehungsweise die Nötigung gehabt, das einzusetzen, falls es vorhanden sein sollte.
Ich meine, auf der Konsole wäre es drin, ich bin mir jetzt
Ja,
aber auch nicht sicher.
ich meine eigentlich auch, aber ich bin mittlerweile, auch wenn ich Adventure spiele, also ich benutze eigentlich nur noch Hotspot-Funktionen, wenn es die gibt. Also ich habe mich da mittlerweile so dran gewöhnt, und bevor ich anfange, irgendwas abzusuchen,
Genau.
ich finde es einfach furchtbar angenehm. Also mag vielleicht der ein oder andere sagen, das ist nicht mehr das alte Feeling oder so, aber ich sehe das einfach als Zeitersparnis, und bevor ich dann mit dem Mauszeiger alles pixelgenau absuche, dann ist es doch auch nicht schlimm, wenn es mir dann einfach direkt angezeigt wird, wo was von Interesse ist.
Ja, denke ich auch. Und die Rätsel muss man ja trotzdem selbst lösen.
Ja. Wobei es da ja auch, meine ich, auf der Konsolenversion zumindest, da gab es ja in verschiedenen Abstufungen ja auch noch eine Hilfefunktion, die man einstellen konnte, dass man erst einen Tipp bekommt, und wenn du es dann immer noch nicht gerafft hast, dann sagt dir irgendwann das Spiel so, du musst das und das machen. Also das
Okay.
gab's ja auch noch.
Gut, das hatte ich nie angeschaltet, aber ich hatte da das Spiel auch schon durchgespielt und wusste halt, welche Rätsel mich
Ach
erwarten.
so. Nö, ich habe das dann irgendwann mal ausprobiert gehabt, dann war ich ja dann doch neugierig, so inwieweit funktioniert denn das Spiel mit dieser Funktion, und dann habe ich die einmal ausprobiert, und das ist wirklich halt erstmal so, dass du einen Tipp bekommst, bis in das halt das Spiel wirklich sagt so, boah, du Idiot, du musst das und das machen.
Okay. Ja, gut, für Einsteiger jetzt vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also ich denke, das ist legitim. Also als erfahrener Adventure-Spieler kann man es ja ausschalten. Ist genau wie das Super Guide bei den Nintendo-Spielen. Also ich denke, für Spieler, die jetzt nicht so ganz krass drauf sind, die können das ja immer noch nutzen. Also ich denke, da ist jede Zielgruppe ist gut bedient.
Ja, ich meine, das ist dann perfekt für Leute, die einfach nur die Geschichte und den Humor erleben möchten und jetzt keine Lust haben, darüber nachzudenken. Für die ist das natürlich perfekt. Die können sich das dann einfach wegnehmen lassen, was sie dann halt nicht mögen, und haben dann entsprechend nur noch das, was sie dann halt in dem Fall vielleicht dann halt dann den Gefallen dran haben. Warum nicht?
Gut, dann ist Maurice, glaube ich, schon. Nee, Maurice
Ich
war
war
ja
gerade
gerade.
dran.
Ja, dann
Die
ist
letzte Runde
Andreas wieder
beginnt.
dran. Ja.
Die letzte Runde beginnt. Ja, als letzten Titel, da habe ich eine ganze Weile lang überlegt, aber ich hatte in meinem Urlaub ein bisschen weitergespielt an Harmonite, deswegen habe ich das mal aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir das bei uns im Podcast schon mal drin hatten. Bin ich mir echt nicht mehr sicher. Ist ein
Es kann
Musik-Rhythmus-Spiel?
sein.
Ja, ich weiß es echt nicht mehr. Ja, egal. Ist auf jeden Fall Musik-Rhythmus-Spiel. Man spielt die Figur namens Tempo, was meine ich? Und
ja, oder? Doch, doch, ja, Tempo,
doch,
genau.
genau. Und man kann im Prinzip zwei Dinge machen. Einerseits springen und mit einem Stab zuschlagen. Und im Hintergrund läuft dann Musik. Es gibt da Noten einzusammeln, und gleichzeitig laufen da noch immer mal wieder Monster auf einen zu, und die muss man wegschlagen. Und das Monster, was man in dem Moment wegschlagt, oder die Note, die man einsammelt, die macht dann einen Ton, und das passt dann zur Musik, die im Hintergrund läuft. Und wenn man dann alles immer einsammelt und im richtigen Moment draufhaut, dann gibt es ein schönes Gesamtbild, alles hört sich toll an, es macht Spaß. Und es gibt dann noch, ich sag mal, Lebenspunkte, die man hat, wenn man zu oft getroffen wird von Gegnern, dann muss man das Ganze mal von neu anfangen. Was hin und wieder ein bisschen frustig werden kann, weil es keine Checkpoints in den Leveln gibt. Also gerade bei einem größeren Level, wenn man dann immer zum Ende hin verkackt, ja, kann das schon mal ein bisschen nervtötend werden. Auf jeden Fall geht man dann so nach und nach die Level durch. Es gibt eine Weltkarte, auf der man sich bewegt, aber auch wenn es hin und wieder so aussieht, als hätte man die Möglichkeit, nach links und rechts zu gehen, ist es im Endeffekt eigentlich sehr linear, weil dann die eine Richtung abgesperrt ist und du eh erstmal die andere gehen musst, und im Endeffekt hast du eigentlich nie wirklich die Versuchung, jetzt mal ein Level auszusuchen. Also du gehst eigentlich auf einen Pfad wirklich sehr linear durch. Es gibt noch ein paar Bonuswelten, die man sich freispielen kann, also so ein paar Bonustracks. Und die Geschichte ist eigentlich sehr zuckersüß erzählt und doch sehr sympathisch gemacht. Also alles irgendwie ganz nett designt. Gibt eigentlich jetzt nichts, was mir jetzt wirklich negativ aufgefallen wäre. Es macht einfach Spaß, sieht wirklich nett aus, erzählt eine nette, jetzt nicht groß erwähnenswerte Geschichte. Also es gibt im Prinzip, muss man, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, irgend so eine
Die,
Prinzessin retten.
ja.
Weißt du noch, wie die hieß?
Nee, die Prinzessin weiß ich, ist halt die typische Damsel in Distress.
Ja.
Weil die Kakophonen halt in dem Land einfallen und die die Prinzessin mit der lieblichen Singstimme halt entführen und der Tempo kommt quasi so ein bisschen zur Heldenrolle. Also er soll, ursprünglich ist er quasi nur ein Botenjunge und soll diesen
diese
legendäre Waffe, soll er zu einem Harmonite halt bringen. Nur stellt sich irgendwie raus, ja, blöderweise gibt's gar keine, aber er erweist sich als relativ geschickt im Umgang damit.
Ja, ist witzig. Eigentlich wird ihm nur gesagt, so hier, bring diese Waffe zu jemandem, der damit umgehen kann. Und auf dem Weg dahin stellt er fest, so hey, eigentlich kann ich damit umgehen. Und da es jetzt gerade keinen anderen mehr gibt, muss ich das wohl in die Hand nehmen. Und was dann auch noch hinzukommt, es gibt noch zwei weitere Charaktere, die sich ihm anschließen. Eine mit einem Art Bogen. Es ist eigentlich eher eine Harfe. So ein Harfenbogenmix, sagen wir es mal so. Und die dann so ein bisschen Distanzkampf macht damit. Und dann gibt's noch so einen Trommler. Aber im Endeffekt tauchen die nur sehr wenig im Spiel auf. Also es gibt gelegentlich mal Passagen, die man dann mit denen macht. Dann haben die Knöpfe eine etwas andere Funktion, aber im Prinzip macht man immer noch das Gleiche und kommt leider ein bisschen zu selten vor für meinen Geschmack. Wenn man die gerade gefunden hat, kommt es ein paar Mal vor und danach nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade.
Hm. Es ist ein Download-Spiel für den 3DS. Wie teuer ist denn das Ding? Das,
ich glaube, zumindest als ich es geholt habe, waren es 15 Euro, was schon noch eine ziemlich große Summe ist, jetzt gemessen an dem Titel. Allerdings habe ich es auch immer noch nicht durchgespielt. Also der Umfang ist schon okay dafür. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass das nicht vom Umfang her jetzt ausreichend wäre, aber muss man dann halt wissen.
Hm. Ja, es gibt auch noch ein paar Bonuslevel, die man freispielen kann, wo auch der Ursprung des Spiels so ein bisschen zum Tragen kommt, denn dort tauchen dann plötzlich Pokémon drin auf oder zumindest Pokémon-ähnliche Figuren, denn es stammt ja aus dem Hause Game Freak, Pokémon-Entwickler, und die haben jetzt quasi so intern ein bisschen die Politik geändert, dass jetzt auch, wenn sich da mindestens 3 Mitarbeiter zusammenfinden, können die quasi Projekte pitchen und sagen, ja, okay, wir haben diesen Vorschlag, und dann, wenn sie dann halt Unterstützer finden, können sie halt dann Projekte entwickeln. Und da hat einer der Mitarbeiter, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, ich habe ihn jetzt auf die Schnelle auch nicht rausgefunden, ein amerikanischer Mitarbeiter dieser japanischen Firma, hat dann gesagt, dass, also er hat diesen Vorschlag halt gemacht und hat sich damit den zusammengetan und ja, irgendwie ein Budget und anscheinend Mitarbeiter bekommen und das entwickelt. Und ich hoffe, dass wir da zukünftig noch mehr sehen werden, weil ich finde, das ist eine gute Richtung.
Willst du sagen, dass nach 20 Jahren Pokémon entwickeln, denen irgendwann die Lust ausgegangen ist oder was? Und die mal was anderes probieren wollen vielleicht?
Unfassbar. Ja, ich glaube einfach, dass es so ein bisschen ist, dass man halt neben den großen Projekten vielleicht auch mal wieder kleinere Sachen machen will. Und ja, das darf gern Schule machen, das darf auch gern bei anderen Nintendo-internen Firmen bzw. Nintendo-internen Entwicklern darf das Schule machen, und ich bin da wirklich gespannt. Also sie scheinen ja auch Talente zu haben, die nicht nur für Pokémon taugen, sondern halt auch für so ein Runner und Musikspiel, und ja, gerne mehr davon.
So kommt auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung rein. Ich meine, Bungie hat sich auch irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Halo, ich möchte irgendwas anderes. Und selbst wenn es das gleiche ist, Hauptsache steht ein anderer Name drauf.
Ja.
Und jetzt sind wir bei Destiny.
Ich wollte gerade auch sagen, Moment mal.
Ja. Ich habe das bewusst so ausgedrückt.
Also, ja, Miyamoto hat sich auch gedacht, wisst ihr, News über Mario Bros. Ist mir zu langweilig, wir machen jetzt einfach dasselbe nochmal in 3D.
Ja, gut, er macht ja eher Pikmin 3, also...
Ja, ich habe jetzt normalerweise Miyamoto gesagt. Ich meine, die Nintendo-eigenen Studios denken sich das derzeit so. Star Fox ist zu komplex. Metroid, da lassen wir andere ran. Dann machen wir Mario nochmal.
Auf gar keinen Fall mehr das Ninja-Team. Also, dann lieber, keine Ahnung, irgendein Studio, das... irgendein eigenes Studio oder irgendein externes Studio meinetwegen, das ist halt aber wirklich, wo man weiß, die können auch mit den Charakteren umgehen. Aber, sei es drum. Ich finde jedenfalls, dass bei Nintendo in Zukunft einiges kommt. Ich konnte ja letztens in Frankfurt einiges anspielen, und da stehen uns also sowohl für Wii U als auch für 3DS steht uns einiges ins Haus. Also da darf man sich als Besitzer beider Konsolen bzw. Handhelds auf jeden Fall freuen.
Jo, dann würde ich sagen, mach doch direkt mit deinem nächsten Titel weiter. Ich habe jetzt deine Liste jetzt nicht hier offen, deswegen lass mich mal überraschen, was jetzt kommt. Ich hab's vergessen.
Ja, von Nintendo zu PC. Ist jetzt ein krasser Bruch, aber vielleicht über die Retro-Schiene würde man doch das hinbekommen. Denn das Spiel, um das es geht, ist etwas älter. Es ist aus dem Jahre 1999 und es geht um System Shock 2, was jetzt dieses Jahr für GOG und für Steam erschienen ist. Ich habe es mir bei GOG geholt, was auch den Soundtrack dazu gab und ich mir inzwischen die Spiele halt lieber bei GOG hole. Dort ist es DRM-frei und man bekommt halt meistens dann halt, wie gesagt, noch den Soundtrack dazu, der in diesem Fall halt auch wirklich richtig gut ist. Und ich hatte, nachdem ich jetzt halt mich in die beiden ersten Bioshock-Teile total verliebt habe und von Bioshock Infinite eher ein bisschen enttäuscht war, dann Bock gehabt, quasi den Ursprung dieser ganzen Spiele zu spielen und das ist halt System Shock 2. Ich meine, es gab natürlich auch noch System Shock, aber das ist wohl aus heutiger Sicht halt wirklich auch nur noch ganz zäh zu spielen, während System Shock 2 halt doch der relevantere Titel ist von Looking Glass, die damals halt auch Thief gemacht haben und wo der Ken Levine natürlich auch quasi der Kreativkopf damals schon war. Und ja, man startet quasi als Soldat und kann sich erstmal drei verschiedene Karrieren aussuchen. Einmal eher der Kämpfer, dann einmal eher der Hacker und dann einmal eher so ein Psi-Soldat, der halt mit Magie quasi angreift, genau wie die Plasmido oder Vigors in den Bioshock-Teilen halt. Da hat man so eine tolle so eine Kugel in der Hand und es sieht halt wirklich auch aus wie in den ersten beiden Bioshocks, wenn man da halt gewisse Plasmide hat, wo man also das Hypnotisierplasmid beispielsweise hat man ja auch so eine Kugel in der Hand und es sieht exakt genauso aus. Also quasi sämtliche Spielmechaniken, die Bioshock übernommen hat, sind auch da drin. Also man durchsucht Mülleimer und andere Behälter, man hat auch als erstes eine Nahkampfwaffe, eine Rohrzange auch in dem Fall, die sich natürlich auch in Bioshock durchzieht. Und also ich habe den Hacker gewählt, ich habe mich halt vorher ein bisschen informiert, würde ich auch empfehlen, dass man sich vielleicht am Anfang ein bisschen schlau macht, weil dieses Skillsystem, was es da gibt, da kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen verskillen, wenn man sich nicht informiert. Also ich würde es durchaus empfehlen. Ich habe für mich halt dann, wusste ich also quasi sofort, ja, hacken ist für mich eher das, also dass man halt die Sicherheitssysteme hacken kann, dass man Geschütztürme hacken kann und die auf seine Seite bringt und dadurch auch das Schiff, das Raumschiff, auf dem man unterwegs ist, ein bisschen sicherer macht, denn dort sind irgendwelche Zombies quasi unterwegs, beziehungsweise die Crew wurde von irgendeinem Organismus gekapert und quasi in irgendwie biomechanische Zombies umgewandelt, die auch wirklich, also ich meine, wie gesagt, das ist von 99, es gibt auch Mods, die es ein bisschen ansprechender machen, also die Figuren sehen halt schon sehr polygonal und sehr eckig aus und alles. Kann ich verstehen, wenn es nicht jedem gefällt, aber andererseits sind es halt wirklich hässliche Zombies und so, vielleicht trägt es dann sogar noch mehr dazu bei. Aber was halt bis heute auf jeden Fall trägt, ist die Soundkulisse, die ist unfassbar gut, also diese Zombies, da ist halt quasi auch noch der Widerstreit, der Ursprungsmensch kommt da manchmal halt noch durch und sagt dann halt, ja, töte mich oder lauf weg und dann kommt wieder der Zombie durch, der halt sagt, oh, wir töten dich und du singst nicht im Einklang mit unserem Lied und solche Absurditäten. Und ja, wenn man dann aus Versehen noch eine Kamera auslöst, dann kann es halt passieren, dass das einen plötzlich 20 davon belagern und da ist man halt relativ schnell auch dezimiert, auch wenn es quasi auch Vita-Chambers gibt, die einen Vita beleben. Und ganz, ganz furchtbar sind diese dummen Affen, die überall rumkrabbeln, die irgendwie erweiterte Gehirne haben und Energiestrahlen verschießen und die sind halt so klein, die trifft man kaum. Und Munition ist eh knapp gesät und dann gehen die Knarren noch kaputt und meistens ist der beste Rat ist quasi einfach alles mit dem Schraubenschlüssel kaputt zu hauen, möglichst viel zu hacken und ja, versuchen sich die Munition für die größeren Kaliber aufzuheben. Während man noch von einer netten Stimme quasi von der Dr. Janice Polito da durchgeleitet wird und ja, man sich dann auch immer mehr fragt, was ist mit dieser Frau los? Warum ist die so seltsam zu mir? Also ich will da jetzt nichts spoilern. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das wissen, weil quasi das auch so ein Twist ist, den quasi sehr viele kennen. Und wenn man Bioshock gespielt hat, kann man es vielleicht auch schon erahnen, weil der Twist dort ähnlich ist. Um jetzt nur so viel zu sagen. Also ich finde auf jeden Fall, dass es auch noch nach so vielen Jahren halt wirklich gut funktioniert. Quasi Survival Horror mit Shooter, mit Rollenspiel so ein bisschen vermischt. Und ich kann es nur empfehlen. Also aktuell gibt es es auch bei GOG in diesem Summer Sale. Also auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja, was du eben gesagt hast, was ich jetzt nochmal gerne aufgreifen würde, jetzt nicht in Bezug auf System Shock, sondern du hast ja Looking Glass und vor allen Dingen Thief erwähnt. Und davon erwartet uns ja ein neuer Teil. Es kommt tatsächlich nochmal ein vierter
Ja,
Teil raus, worauf ich
stimmt.
mich verdammt freue. Und wer noch gar nichts von Meister Deep Garrett und seinen Abenteuern gehört hat oder weiß, es gibt einen sehr schönen Podcast von den Stay Forever Leuten bezüglich Thief. Also sollte man definitiv mal reinhören und sich dann freuen, dass es davon noch einen weiteren Teil gibt. Ich weiß nicht, ob man die noch mal spielen sollte, weil zumindest die ersten Teile, die heute noch mal auszugraben, wird man sich, glaube ich, keinen Gefallen mehr mit tun. Aber gerade deswegen darf man ja froh sein, dass es noch mal aufgegriffen wird.
Ja, Stay Forever ist immer großartig, aber muss man aufpassen, Stay Forever im Verbund mit GOG ist immer, führt zumindest bei mir oft dazu, also auch deren aktuelle Folge ist zu Outcast und das gibt es aktuell für 2,99 Dollar bei GOG und da habe ich auch sofort zugeschlagen, weil ich mir das mal antun wollte jetzt, wo Christian und Gunnar da davon so geschwärmt haben. Die schaffen es einem halt auch, die ganzen alten Spiele zu verkaufen. Also ich habe auch die beiden ersten Fallouts mir inzwischen geholt. Das erste gab es ja irgendwie kostenlos auch mal bei GOG. Und auch da will ich halt wegen den beiden mal reinschauen.
Wobei man nie vergessen darf, aber das haben die beiden ja auch selber mal gesagt, die erzählen teilweise sehr positiv über die Spiele, weil sie die dann halt immer zur richtigen Zeit auch in der Regel gespielt haben, nämlich damals. Heute empfindet man das ja doch ein bisschen anders, wenn man, ich sage mal, schon fast ein bisschen verwöhnt ist von den ganzen Komfortsachen und dann nicht unbedingt zurück möchte, was einige Dinge angeht, die sich mittlerweile halt so eingebürgert haben. Und von daher ist es ja nicht immer ratsam, in alte Spiele nochmal reinzugucken. Aber in der Regel sind das ja keine wirklichen Ausgaben. Also was du gerade gesagt hast mit Outcast, das ist ja jetzt auch nicht wirklich allzu viel Geld. Das kann man ruhig mal investieren, natürlich, klar.
Ja, da ist GOG halt inzwischen ist halt wirklich dankbar, dass die Spiele in der Regel, wenn man, also beziehungsweise normalerweise sind sie halt optimiert auch für aktuelle Systeme, was ja bei DOS-basierten Spielen immer so eine Sache war. Inzwischen geht das halt dann, also ich glaube DOSBox oder so ist da glaube ich immer schon mit drin. Und ja, es ist lo es ist halt, es ist so eine Sache. Also ich meine, man muss vielleicht auch ein bisschen affin dafür sein. Also wie gesagt, also für mich funktioniert ein System Shock 2 auch heute noch und wie gesagt, ich finde, dass Monkey Island oder Day of the Tentacle, dass sie sowieso zeitlos sind und ich kann auch PS1-Rollenspiele oder so gern mal noch spielen, auch wenn natürlich die polygonale Grafik jetzt nicht unbedingt so gut gealtert ist. Die frühe 3D-Grafik ist halt leider schlechter gealtert als beispielsweise die zweidimensionale 16-Bit-Grafik. Aber auch darüber kann man, also zumindest ich kann darüber hinwegsehen. Und wie gesagt, dann gibt es bei System Shock 2 gibt es auch noch verschiedene Mods, wo die Texturen dann auch und die Charaktermodelle auch aufgewertet werden. Dann kann man es auch gegebenenfalls damit spielen und dann sieht's auch erträglich aus. Also von den Umgebungsgrafiken und so sieht's, finde ich, sowieso noch relativ gut aus. Es sind dann eher die Charaktermodelle, die halt ein bisschen merkwürdig wirken, aber wie gesagt, ich finde, dass es teilweise sogar noch zur Atmosphäre beiträgt, aber notfalls halt mit den Mods. Ich habe die noch nicht ausprobiert, ich will mal noch, aber ich denke, auch damit kann man es dann auf jeden Fall sich mal antun. Da hoffe ich ja auch noch drauf, dass die Stay Forever Jungs dazu noch was machen.
Wird sicherlich noch kommen.
Ja. Ja. Wer ist denn jetzt dran?
Ein Titel noch, ja. Zum was jetzt komplett anderem. Muramasa The Demon Blade. Ich weiß, dass Andrea das gezockt hat. Bei Tim weiß ich das leider nicht.
Nee, also ich hab mich drüber informiert. Ich würde, also beziehungsweise ich werde, oder nee, ich hab's sogar hier liegen, stimmt ja. Ich hatte es dem guten Marek, aka der Grobi, dem hatte ich's abgekauft. Aber ich hab noch nicht reingeschaut. Muss ich zugeben, aber ich will es auf jeden Fall noch und vielleicht irgendwann, falls ich mir meine Vita kaufen sollte, vielleicht auch noch auf der Vita-Version.
Ja, die auf die gucke ich gerade neidisch, weil die nochmal ein paar Dinge verbessert hat. Ja, ich zocke derzeit die Wii-Version, da Grüße an den Joggable, ich habe sie nämlich auch von jemandem abgekauft. Und das sind die Macher, die nennen sich Vanillaware. Und die haben das raus, 2D-Sprites, beziehungsweise 2D-Grafik, nochmal auf eine ganz neue Ebene zu präsentieren. Also, wenn man den Stil einmal gesehen hat und sich dann alle Spiele von denen anschaut, es hat einen durchgängigen Stil, aber der ist immer so vom Setting her anders, dass das es immer wieder neu und frisch wirkt. Grim Grimoire, PS2-Ding, ist, glaube ich, von denen... ja, Odinsphere. Grimoire ist sogar das erste, was sie gemacht haben. Das Odinsphere, das will ich auch noch nachholen. Ja, Muramasa dann halt. Jetzt das sehr fragwürdige Dragon's Crown. Da bin ich mal gespannt drauf, Ende des Jahres soll es kommen.
Und, ja, das wären auf jeden Fall, ich möchte mir irgendwann auch nochmal eine Vita holen und ich glaube, ich würde mir dann das Muramasa Rebirth dann auch nochmal für die Vita holen, was ich jetzt eigentlich auch für die Wii schon habe. Ich mag einfach deren Stil von dem Entwickler und ich finde es auch noch schade. Es gibt ja noch ein Spiel, was eigentlich in Japan schon lange draußen ist für die PSP. Wie hieß denn das nochmal?
Grand Knights History.
Genau.
Ah, das.
Ja. Das wollte ich immer mal zocken, aber ich warte noch auf die Umsetzung, die ja schon seit Ewigkeiten kommen sollte, für einerseits für den amerikanischen Markt, aber auch einerseits natürlich für den europäischen Markt. Bis jetzt aber leider nur in Japanisch erhältlich. Ach, schade, ich hoffe, es kommt auch nochmal zu uns rüber.
Ja, der Arzt ist halt wirklich atemberaubend. Und weshalb ich auf jeden Fall die Vita-Version nochmal zocken will, ich finde den Classic-Controller, der ist irgendwie für dieses Spiel nicht geeignet. Von der Tastenauslegung schon, aber ich finde das den Analogstick nicht so ideal. Vermutlich kann man es auch mit Nunchuk spielen, aber hatte ich jetzt keine Lust drauf. Ich wollte nochmal einen Controller in der Hand halten.
Ja, ich hab's mit Nunchuk gespielt, weil es ist definitiv angenehmer als tatsächlich mit dem Classic Controller. Das macht auf dem Classic Controller keinen Spaß. Mit Nunchuk geht es, aber ich könnte mir das echt verdammt gut auf der Vita vorstellen, muss ich echt sagen.
Ja, und es ist halt ein 2D-Scroller, wo ihr eigentlich nur rumlauft und kämpft. aber diese Historie dahinter, dass man halt. Ich habe jetzt immer nur die Momohime-Story gespielt, bin jetzt das erste Mal fast mit ihr durch. Ich weiß nicht, was der Junge für eine Geschichte hat, aber bei ihr ist es halt so, ich habe es zumindest so verstanden, dass ihre Seele halt immer hinter ihr her schwirrt, weil ihr Körper von irgendeinem Geist übernommen wurde, der sonst sterben würde. Und der Geist muss allerdings auch aufpassen, dass halt die Seele von Momohima am Leben bleibt, weil sonst der Körper stirbt und er dann halt mit ihr. Und das ist diese ganzen japanischen Figuren, die man trifft, jetzt nichts Historisches, sondern diese ganzen mythologischen Figuren. Wer zum Beispiel japanische klassische Horror-Stories schon mal in Bildform irgendwo gesehen hat, da gibt es zum Beispiel diese. Es gibt dann da so Ninja, die so eine Art Regenschirm über sich tragen und dann auch natürlich im düsteren Wald entsprechend eine leicht schaurige Atmosphäre vermitteln. Der erste Boss, den man bekämpft, ist ein einäugiger, riesiger Priester und ich finde, die haben dieses japanische Setting, was halt leider viel zu selten benutzt wird. Ich würde so gerne ein Open-World-Spiel im antiken Japan spielen, das im Red Dead Redemption Style einfach durch so ein klassisches japanisches Dorf reiten, das muss absolut geil sein. einfach dieses Setting allein trägt das Spiel zusammen mit dem Artstyle. Und ich bisher macht es mir nicht aus, dass halt dieses Kampfsystem im Endeffekt doch relativ limitiert ist und selbst wenn man da seine 2 Milliarden Schwerter geschmiedet hat, das lediglich, so wie ich das verstanden habe, nicht wirklich das Spiel leichter macht, sondern einfach nur entsprechend die Stats der Schwerter von Interesse sind.
Ja, richtig. Also es geht da nur um die Werte, die dann besser sind und gelegentlich. Es gibt noch die Unterscheidung zwischen Langschwert und Kurzschwert, aber das war es auch schon.
Ja, der Titel, also wer sich ein bisschen mit japanischer Kultur und so beschäftigt, der wird ja an dem Titel, glaube ich, schon erkennen, dass es halt um Schwerter geht, weil Muramasa ja auch in der Mythologie oder beziehungsweise ist ein legendärer japanischer Schmiedemeister und auch in den Final Fantasies gibt es ja immer Muramasa und Masamune und diese Namen halt. Also ich denke, da wer da ein bisschen affin dafür ist, der erkennt das, glaube ich, auch direkt schon.
Und wer Essen mag, man kann da tausende von Gerichten kochen und die verspeisen. Ja. Oh, ist das cool. Geil. Also das alleine das schon wieder. Das macht so viel Spaß, da das Essen zuzubereiten und das danach dann zu verputzen. Das wird auch sehr schön in der Animation dargestellt und einfach herrlich.
Ja, das erste Mal, wenn man in so ein Restaurant geht und Momohime dann entsprechend das kommentiert, wie sie das Essen isst und wie sie schmeckt.
Ja, ich habe immer mich vollgestopft. Selbst, du kriegst ja dadurch Lebensenergie, aber selbst wenn die voll war und ich habe ein Restaurant gesehen, ich habe mich reingesetzt und sofort alles aufgemampft. Ich hatte echt so viel Spaß daran. Es ist so sinnbefreit eigentlich, aber ich bin ja echt mal gespannt. Also du musst auf jeden Fall nochmal den Typen spielen, weil der ist so ein richtig schöner Badass-Kämpfer. Also ist schon vom Charakter her deutlich anders als Momohime. Also ist auf jeden Fall schon da auch wieder ein bisschen für Abwechslung gesorgt, was die Charaktere angeht. Und die treffen sich ja auch hin und wieder mal.
Ja, das ist, einmal habe ich das schon erlebt.
Ja.
Und ja, ich habe das nur eingelegt, weil ich mir halt die Figur von Momohime geholt habe. Und ich fand die so beeindruckend, dass ich das Spiel nochmal eingelegt habe. Und jetzt hat's mich halt endlich gepackt. Und ja, ich freue mich schon, wenn ich dann halt bald auch mit dem, ich guck gerade nach, Kisuke heißt er, dann mal loslegen kann. Ich meine, das ist auch so ein Ding, man muss beide Stories durchspielen, um das Finale dann freizuschalten oder so.
Ja, also es gibt 2 Storylines. Wenn man dann beide durch hat, dann kann man dann mit den beiden Charakteren von da aus nochmal weiterspielen, weil du hast ja, jeder der beiden Charaktere hat bestimmte Orte, die er besucht und bestimmte Bossgegner. Aber du kannst dann, wenn du mit beiden durch bist, kannst du auch mit dem Charakter dann die Bossgegner von dem anderen Charakter noch platt machen und dadurch in diesem Skilltree, in diesem Schwertbaum noch weiter nach unten kommen, weil dann laufen die nämlich ineinander, die Schwertbäume, und du kommst dann noch bis nach ganz unten und kannst dann deinen Übercharakter machen. Und ich glaube, dann kommt noch mal ein kleiner Story-Happen zum Schluss, aber das ist dann wirklich, das dauert, bis du dich dadurch gearbeitet hast.
Ach, macht mir nichts aus. Ja, wie gesagt, also das wer noch ein bisschen was das braucht, entweder für die Vita. Es ist jetzt bisher nur in den USA erschienen, nach Japan natürlich. Und da, im Gegensatz zum 3DS, die Vita Region Free ist, lohnt es sich da mal nachzuschauen. Die normale Edition kostet auf Amazon UK, glaube ich, 30 Pfund. Also zahlt man im Endeffekt etwa 40, 45 Euro. Muramasa Rebirth, ich guck gerade nochmal nach. Ja, es sind 36 Pfund. Und oder man guckt sich halt die Wii-Version an. Wobei die Vita-Version besser sein soll, weil halt die Übersetzung diesmal genauer ist. Also das ist mir schon direkt aufgefallen am Anfang, dass da sehr grob übersetzt wurde. Und wenn man halt Anime so oft guckt und dann gewisse Wörter kennt und die dann aber nicht in den Untertiteln fallen, dann weißt du, dass da irgendwas fehlt. Und
Das muss man ja auch dazu sagen. Die ganze Sprachausgabe in dem Spiel ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt erwähnt hast, es ist japanisch und dann halt entsprechend nur die ganzen Textboxen sind dann übersetzt.
Ja. Und entsprechend sollte man sich allein wegen der Übersetzung wohl eher die Vita-Version holen. Außerdem ist das Display, glaube ich, besser geeignet, weil das Spiel wirkt auf einem HD-Fernseher sehr blass, muss ich sagen, die Vita-Version.
Ja, ich werde, glaube ich, demnächst aber gucken müssen, wie teuer die Vita ist.
Ja, es ist so ein bisschen schade. Ich habe die Befürchtung, also die Leute von Vanillaware, die scheinen irgendwie dazu zu neigen, ihre Spiele auf Konsolen zu bringen, die jetzt nicht unbedingt die größte Install-Base halt haben. Also ich meine, das ist ja auf der Wii schon, also ich meine, wir hatten ja schon den Cast und wir wissen es ja, dass es durchaus auch Core-Spiele auf der Wii gibt, aber sie ist halt nun mal verschrien als Party- und Minigame-Konsole. Und ja, von der Vita heißt es immer, es gibt keine Spiele, was so auch nicht stimmt. Insbesondere wenn man ein bisschen affiner für kleinere Titel oder für Indie-Sachen ist, dann gibt es sogar relativ viel.
Ach, also allein schon, wenn du auf den Ports aus bist, dann One Piece. Zugegeben, da gibt es auch eine PS3-Version von, aber einfach zu sagen, guck mal, wir haben das hier als Version. Ich habe mir jetzt das Zeran Kagura zocke ich derzeit auch rauf und runter. Und das gibt's halt nur in Japan. Und also wenn man sich ein bisschen umschaut, dann findet man dafür massig Titel.
Ja, es ist, wenn man halt ein bisschen affiner ist, nur halt für den Massenmarkt, das ist jetzt halt vielleicht nichts. Also das ist halt, ich verstehe auch gar nicht, warum man es nur auf die Vita bringt, warum nicht vielleicht auch noch auf die PS3. Das hätte doch auch gepasst. Also zumindest bin ich der Meinung, und da hätte man vielleicht noch mehr Kunden erreichen können, als nur auf der Vita, die halt, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt die bestverkaufte Handheld halt aktuell ist.
Ja, wobei er sich in Japan derzeit wieder ein bisschen macht, muss man ja sagen.
Ja, aber halt weiterhin weit hinter dem 3DS. Also, ich meine, es ist schon gestiegen, also auch mit Soul Sacrifice beispielsweise kam in Japan relativ gut an und also die Vita ist schon im Aufholen und Sony verspricht ja, dass sie auf der Gamescom einige Vita-Sachen präsentieren werden. Ich hoffe, dass sie ihr Wort halt auch halten. Ja, also ich würde es der Vita wünschen, dass sie mehr Anzieler. Ich werde mir auch noch eine holen. Ich habe mir jetzt über das PS Plus, glaube ich, inzwischen schon 6 Spiele, darunter halt auch Gravity Rush und Rayman Origins gesichert und hätte da schon Bock drauf. Und wie gesagt, dank PS Plus hätte ich direkt 6 Spiele. Ich muss es einfach loben. Also Sony macht einfach aktuell viel richtig, während Microsoft sich irgendwie im Dauerzurückrudern übt.
Ja, da ich ja schon die PS4 vorbestellt habe und demnächst dann wahrscheinlich dann auch PlayStation Plus haben werde, also das macht schon Sinn, mir die Vita dann jetzt auch demnächst dann zuzulegen.
Ja, durchaus. Also man könnte halt wirklich, also wer PS Plus hat, könnte sich quasi einfach die ganzen Spiele sichern, also beziehungsweise ich habe das halt einfach gemacht. Ich meine, wenn man die halt mal gesichert hat, dann hat man sie halt. Und wenn ich mir da halt die Konsole hole und direkt quasi 6 Spiele habe, es ist schon geil.
Es ist aber halt nur, solange du auch PS Plus Nutzer bist. Und das ist das Ding, weshalb ich das bis heute nicht gemacht habe.
Ja, klar.
Weil wenn Sony sagt, PS Plus schaffen wir ab, ihr könnt die Spiele nicht mehr spielen, während ich der sie mir als Retail geholt hat oder als normalen Download, die nach wie vor benutzen kann. Und das ist das Ding, was mich wirklich abschreckt an PS Plus. Und aber das ist dann das Thema für den nächsten Podcast. Diskussionsrunde PS Plus. Nee. dann sollten wir auch nicht
ansonsten
weiter ausschalten.
Kannst du dann aber auch das als erweiterte Demo einfach betrachten. Wenn es dir ganz gut gefällt, dann kannst du es dir noch in den Laden holen und dann ist gut. Dann hast du es für immer.
Ja klar, also vom Preisverhältnis her ist das ja wirklich, du zahlst 2 Euro pro Spiel gefühlt. Und ich kann ja durchaus den Sinn dahinter verstehen. Aber ich habe halt bei mir immer das Ding, zahle ich jetzt 2 Euro für ein Spiel, was ich, wenn ich dann halt PS Plus nächsten Monat nicht mehr mir hole, dann nicht mehr spielen kann. Und ja, das ist halt das Ding. Und wie gesagt, weil ich den Podcast gleich noch schneiden und hochladen muss, weil wir nehmen am Donnerstagabend auf und es ist gleich 20 Uhr und der muss in 4 Stunden online sein,
ja,
würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Nächste Woche vielleicht Grid 2. Schauen wir mal. Aber ihr könnt euch auf Podcast zu The Last of Us und ach Gott, Andreas, wie heißt das?
Skylanders.
Skylanders freuen. Da hat Thomas schon gefragt und wir sind entsprechend von ihm gelockt worden. Ich habe mir Last of Us geholt, du die Skylanders.
Ja. Und wird sich am Ende dann herausstellen, was jetzt der bessere Kauf war.
Ja, das ist denn Thomas musste letzten Endes entscheiden. Und wir müssen ihm mehr trauen.
Ich glaube, dass sich beide lohnen, um jetzt mal eine Mittelposition zu beziehen.
Gut, ja, dann würde ich sagen, Tim, war schön, dass du wieder dabei warst.
Ja, gern, wie gesagt, gerne als Dauergast weiterhin, fest eher nicht, aber ihr könnt mich ja dann gerne immer in der Jam-Session hören, wo ich ja auch öfter mal Indie-Entwickler zu Gast habe. Also wenn ihr nicht genug von mir bekommt, könnt ihr da, oder ich bin auch bei Insert Moin, bin ich öfter im Pewcast, also es ist ja nicht so, dass man mich nicht quasi überall hören könnte. Ja, war schön, wieder hier zu sein.
Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Euer Maurice.
Jo, ciao, macht es gut, euer Andreas.
Ja, und tschüss, euer Tim.
Thank you.